Liebe Mitbrüder, liebe Ministrantinnen, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns, fragen sich die Menschen in Nazareth, als Jesus in seine Heimatstadt kommt und dort in der Synagoge predigt. Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Die Leute also gehen davon aus, dass Josef der Vater von Jesus ist. Die Heilige Schrift aber spricht eine andere Sprache. Sie sagt so deutlich, dass Jesus nicht der Sohn Josefs ist, dass die Feinde des Christentums schon im zweiten Jahrhundert einen anderen als leiblichen Vater Jesu ausfindig machen wollten. Demnach sei Jesus der Sohn eines römischen Soldaten namens Pantera gewesen, der ein irdisches Verhältnis zu Maria gehabt habe. Und noch heute gibt es vermeintliche Gelehrte, die meinen, diese Geschichte als neueste Erkenntnis verkaufen zu können. Der Glaube der Kirche dagegen beruht auf den Evangelien. Und die sagen uns ganz klar, Jesus hatte weder Josef noch einen anderen Menschen zum Vater. Maria erwartete zwar ein Kind, aber durch das Wirken des Heiligen Geistes, noch bevor sie mit Josef zusammengekommen war. Josef, fürchte dich nicht, Maria zur Frau zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Vor dem Gesetz war Josef zwar der Vater Jesu. Vor dem Gesetz war Jesus deshalb auch der Nachkomme Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Sohn Davids. Im Stammbaum Jesu aber, in dem 3x14 Generationen aufgezählt werden von Abraham bis hin zu Jesus, wird immer wieder gesagt, wer wen zeugte. Nur am Schluss, als von Josef, dem Mann Marias, die Rede ist, heißt es dann, von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. Dass Jesus von Josef gezeugt worden wäre, steht ausdrücklich nicht da. Und darum hält die Kirche von Anfang an der Überzeugung fest, dass der heilige Josef zwar von den Menschen in Nazareth für den Vater Jesu gehalten wurde, dass er auch tatsächlich der Näher- und Pflegevater Jesu war, der gesetzlich angetraute Mann der Mutter Gottes, dass Maria und Josef aber geschlechtlich nie zusammenkamen, sondern enthaltsam lebten, bis der Tod sie voneinander schied. Maria war Jungfrau vor, bei und nach der Geburt Jesu, und auch der heilige Josef musste deshalb enthaltsam gelebt haben, nicht nur bevor sie zusammenkamen und Maria ein Kind vom Heiligen Geist erwartete, sondern auch danach. Das meinen wir, wenn wir von der Josefs-Ehe sprechen, der Ehe des Pflegevaters Jesu mit Maria. Und wir dürfen wohl davon ausgehen, Näher- und Pflegevater des Sohnes Gottes zu sein, ist eine so große und wichtige und einmalige Aufgabe, und wohl auch so erfüllend, dass da kein Platz ist und auch kein Wunsch mehr bleibt nach irgendeiner anderen Befriedigung. Außerhalb der katholischen Lehre wird hin und wieder zwar die Meinung vertreten, Jesus habe wirklich Brüder und Schwestern gehabt, weil in den Evangelien ein paar Mal von solchen die Rede ist. Wäre der heilige Josef schon Witwer gewesen, als er die Mutter Gottes heiratete, könnte man tatsächlich von Halbgeschwistern Jesu ausgehen. Und das stünde auch nicht im Gegensatz zur Jungfräulichkeit Marias. Die Heilige Schrift selbst allerdings gibt keinerlei Hinweise auf eine frühere Ehe des Bräutigams der Mutter Gottes. Wenn Brüder und Schwestern Jesu erwähnt werden, ist die Kirche deshalb davon überzeugt, dass etwas anderes damit gemeint sein muss. Und werden im Orient und übrigens auch in manchen Ländern Afrikas noch heute Cousinen und Cousins als Schwestern und Brüder bezeichnet, vor allem die Töchter der Tanten und die Söhne der Onkel. Liebe Schwestern und Brüder, die heilige Familie von Nazareth war eine einmalige, einzigartige Familie, der keine andere vorher und nachher ähnlich war und sein wird. Ist es auch so mit der Josefs-Ehe? Hat es nur der heilige Josef geschafft, so zu leben, oder schaffen es auch andere? Es ist sicher nicht leicht, wenn ein Mann und eine Frau, die einander in Liebe zugetan sind, so leben wollen oder müssen wie der heilige Josef. Unmöglich aber ist es nicht. Da gibt es immer wieder Beispiele. Ja, es gibt sogar Situationen, in denen die Kirche Menschen so eine Lebensform nahelegt. Und das ist immer dann der Fall, wenn eine Ehe zerbrochen ist, wenn eine neue Beziehung eingegangen wurde, die nicht kirchlich legitimiert werden kann, besonders auch dann, wenn in dieser neuen Beziehung beide oder eines von beiden darunter leidet, nicht zur Heiligen Kommunion gehen zu dürfen. Wir wollen hier niemanden verurteilen oder bestrafen und auch niemandem Unrecht tun. Aber es ist auch in diesem Punkt wichtig, nicht in Unkenntnis gelassen zu werden über die kirchliche Lehre. Und die kirchliche Lehre sagt ganz klar, wer eine schwere Sünde nicht bereut, sondern wieder begehen will, bleibt im Stand der Sünde und darf deshalb die heilige Kommunion nicht empfangen. Wer also einmal die vor Gott geschlossene Ehe gebrochen hat und es in einer neuen Beziehung immer wieder tut, macht sich auch immer wieder von Neuem schuldig. Und das noch mehr, wenn er in diesem Zustand die heilige Kommunion empfängt. Wer aber die neue Beziehung, die er eingegangen ist, nicht mehr rückgängig machen kann, wem die erste Ehe nicht für ungültig erklärt werden kann und wer die neue Beziehung dann als Josefs Ehe führt, als ein Zusammenleben von Bruder und Schwester, der darf, wo er kein öffentliches Ärgernis dadurch gibt, die heilige Kommunion nach einer gültigen Beichte sehr wohl wieder empfangen, so oft er will. Für wieder verheiratete Geschiedene kann diese Option vielleicht gerade im fortgeschrittenen Alter, in Krankheit und im Angesicht des Todes eine lohnenswerte Option sein. Auf jeden Fall aber ist hier eine Entscheidung zu treffen und abzuwägen. Was ist mir wichtiger? Die Befriedigung meiner Liebe zu einem Menschen oder das Befolgen der kirchlichen Lehre und der Empfang der heiligen Kommunion mit gutem Gewissen? Grundsätzlich aber gilt, jedes Opfer, jeder Verzicht, jede Einschränkung ist nicht umsonst, sondern bringt Segen, je größer, umso mehr. Selbst wer einem von diesen Kleinen nur einen Becher frisches Wasser zu trinken gibt, weil es mein Jünger ist, sagt Jesus, wird nicht um seinen Lohn kommen. Und jeder, der um Jesu willen auf Brüder, Schwestern, Frauen, Männer, weder Heirat oder Geschlechtlichkeit verzichtet, wird auch nicht um seinen Lohn kommen, sondern das Hundertfache dafür empfangen. Es bringt uns am Ende immer nur Vorteile, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir den schmalen, steilen Weg gehen, der uns zum ewigen Heil führt. Den steilen Weg gehen, das schließt auch Gutes tun und Werke der Nächstenliebe mit ein. Wer eine Josefsehe führen müsste, es aber nicht fertig bringt, tut deshalb gut daran, viele Werke der Nächstenliebe zu tun. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu, heißt es im 1. Petrusbrief. Sicher, die Josefsehe wird zum Segen, wenn jemand sie um Jesu Willen auf sich nimmt. Und der heilige Josef ist in dieser Hinsicht durch seinen Verzicht Ansporn und Vorbild. Aber der Verzicht auf weitere Kinder war bestimmt nicht das einzige Opfer, das der heilige Josef in seinem Leben gebracht hat. Wir wissen zwar nicht, wie das damals genau war mit der Flucht nach Ägypten, aber so viel können wir sicher sagen: Die heilige Familie besichtigte weder die Pyramiden, noch unternahm sie eine Kreuzfahrt auf dem Nil, sie machte nicht Urlaub am Roten Meer und lebte auch nicht in Saus und Braus am Hof des Pharao. Einen Schatz im Himmel können wir deshalb auch nicht nur dann erwerben, wenn wir eine Josefsehe führen. Auch kirchlich gültig Verheiratete, auch Alleinstehende, ja alle Menschen können sich Verdienste in diesem Leben erwerben, wenn sie wie der heilige Josef aus Liebe zum Herrn Opfer bringen und in Demut und Gehorsam annehmen, was Gott ihnen in seiner Verheißung, in seiner Vorsehung zukommen lässt. Im übertragenen Sinn, liebe Schwestern und Brüder, führen wir also alle eine solche Josefsehe, wenn es uns wie dem heiligen Josef wichtiger ist, Gott und den Menschen zu dienen, als unsere eigenen Interessen an die erste Stelle zu setzen. Wenn wir uns um Jesu Willen einschränken im Genuss vergänglicher Güter und sie so gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren. Wenn wir alles daran setzen, um Gott nahe zu kommen für immer. Der heilige Josef, der Bräutigam der Mutter Gottes, der Näher und Pflegevater unseres Herrn, der Patron der Kirche, den wir alle um einen guten Tod für uns anrufen, helfe uns dabei, durch sein Vorbild und seine Fürsprache. Amen.